Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben ja heute den Namenstag Jesu Christi. Und aus dem Grunde möchte ich nicht den Predigttext, das hatte ich letztes Jahr, den 12-jährigen Jesus, ich möchte heute diesen Jesusnamen ein wenig näher betrachten. Wir haben in Lukas 2, 21 den Predigttext. Und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus. Wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Herr, jetzt gib du uns Licht über diesen köstlichen Namen. Amen. In Matthäus 1 haben wir auch schon eine Vorschau, wenn man das so sagen kann, wo der Engel dem Josef sagt, dieser Junge soll Jesus heißen. Und er soll sein Volk retten von den Sünden. Und Maria und Josef haben genau das getan, was Gott ihnen befohlen hatte. Frei und mutig haben sie gesagt bei der Beschneidung, dieser Knabe soll Jesus heißen. Der General von Fiban, das ist der Vater der Christa von Fiban, die das Eidlinger Diakonissenwerk gegründet hat. Und dieser General von Fiban hatte das Pech bei einem Manöver, ja, so ein Dreiangel einfach, zack, in die Uniform rein, es passiert halt. Und wie er dann abends im Quartier war, dann dachte er sich, oh, für einen General und so eine zerschlissene Hose, das passt nicht zusammen. Dann hat er seinen Gefreiten geholt und gesagt, du, guck mal bei den anderen rum, vielleicht ist da ein Schneider, der kann mir ja vielleicht aushelfen und den Riss hier flicken. Der geht raus, kurze Zeit später kommt er mit einem rein. Der General wirft ihm die Uniform so hin und sagt, jetzt soll er mal die Sache nähen. Und der Soldat schüttelt nur den Kopf. Das kann ich nicht. Ja, Sie sind doch Schneider, sagt der General von Fiban. Ja, sagt er, ich heiße Schneider. Aber ich bin kein Schneider. Das ist ja die Not auch mit den Namen heute. Ja, da gibt es manche, die heißen Müller und haben doch keine Mühle vor der Haustür stehen. Dann gibt es welche, die heißen Schmidt und wissen auch mit Hammer und Amboss nicht recht umzugehen. Das heißt, der Name ist für uns heute nicht mehr das, was früher einmal gewesen ist. Und jetzt haben wir es aber hier bei Jesus ganz anders. Der Name passt. Von Anfang an passt er. Der ist ganz besonders und er deckt sich mit dem, was letztendlich Jesus bringt. Ein Name über alle Namen, haben wir es vorhin gehört, in der Schriftlesung. Und dieser Name heißt eigentlich übersetzt, Jahwe ist Rettung. Das heißt, der Name Jesus ist ein Programm. Die Indianer haben ja in ganz besonderer Weise immer ihren großen Indianern einen Namen gegeben, wenn sie was ganz besonders Gutes gemacht haben. Mutig waren, tapfer waren, nicht? Und so hieß eben Old Shatterhand, die Schmetterhand. Das hat er nicht von vornherein gehabt, sondern der hat kräftig zugehauen und da haben sie ihm den Namen gegeben. Gott gibt aber Jesus nicht den Namen hintendrein, nachher, sondern er gibt den Namen Jesus vorher. Das ist bemerkenswert. Vor der Geburt legt Gott fest, wie sein Sohn jetzt letztendlich heißen soll. Und das hat mit dem Wesen dieses Sohnes zu tun. Der Name deckt sich ganz mit seinem Werk. Und dort im Philipperbrief haben wir noch einmal eine Schau in den Himmel hinein, wo Gott noch einmal seinem Sohn sagt, dass er Jesus heißen wird. Und Jesus heißt. Und dass er ihm noch einmal diesen Namen gibt und er prophezeit, jeder wird sich vor diesem Namen einmal beugen müssen. Egal, ob er es will oder nicht. Der Name Jesus überragt also alles, was wir uns vorstellen können und sagt mehr aus als alles andere. Das war dem Vater so wichtig. Und noch in der Ewigkeit, wenn wir einmal vom Glauben zum Schauen gekommen sind, wird der Name Jesus wohlbekannt sein und gut geklungen haben. Er wird angebetet, weil er im Himmel Gültigkeit hat. Und da liegt ja viel mehr drin, als wir ahnen. Es gibt ein Buch von Bibra, ein ganzes Buch über den Namen Jesu. Also ich habe mir das angeschaut und gesagt, das kann ich hier gar nicht alles, nicht, da brauchen wir ja Wochen. Nein, ich habe versucht, einfach ein klein wenig zu komprimieren. Der erste Punkt, der Name Jesus ist Programm zur Lösung der Machtfrage. Jetzt haben wir es auch da. Kinder denken ja auf der Spielplatzebene. Ich kann am höchsten schaukeln, ich kann am weitesten den Kirschkern spucken, ja, ich kann am weitesten den Schnabel aufreißen, dann bin ich der große Max. Studenten, die denken auf der Hochschulebene, da geht es ja höher raus. Wer das Examen mit Prädikat abschließt, cum laude, mit seinem Doktorhut versehen wird, ja, und die Habilitation schon fast unter Dach und Fach hat, der ist ein kluger Kopf, der ist blitzgescheit. Und die Erwachsenen, die denken eben auf der Berufsebene. Wer sein Redemanuskript nicht selber schreiben muss, der ist was. Der kann was von sich geben und der hat auch keinen Chef mehr über sich. Und der ist ein fitter Manager. Die Bibel sagt aber, dass die Christen sind, die müssen auf eine andere Ebene gucken, noch weiter hoch. Christen sehen auf die Himmelsebene, die letztendlich alle Ebenen weit überragt. Der die kosmischen Räume durchschritten hat, der den göttlichen Thronsaal betreten hat, der zur Rechten des Vaters sitzen darf, der ist ordiniert von Gott, intronisiert der Herr. Jetzt ist natürlich diese Höhendimension Jesu die Frage, wo sieht man das? Können wir das irgendwo ablesen? In der Heiligen Schrift haben wir die überragende Macht Jesu auf allen Ebenen. Gebundene, hört her, Jesus ist Sieger. Gleich im Markus-Evangelium ist Jesus ja als der Herr über die ganze dunkle Dämonenwelt bekannt gemacht. Da predigt er in der Synagoge in Kapernaum, ein Mensch mit einem unreinen Geist ist zugegen. Und dieser dunkle Geist kennt Jesus ganz genau. Er sagt, Jesus von Nazareth, was hast du mit uns vor? Warum bist du gekommen, uns zu verderben? Und danach gebietet Jesus diesem dunklen Geist auszufahren und er muss weichen. Jesus löst jede Gebundenheit, egal wie sie heißen mag. Kranke, hört her, hier kommt der Sieger. Wir sehen Jesus als den Herrn über der Krankheitsebene. Viele Kranke kommen zu ihm, heißt es da in den Evangelien. Alle, Blinde, Lahme, Taube, Krüppel, alle sind gekommen und er heilt alle. Nicht einer geht weg, weil Jesus sagt, da werde ich nicht mit fertig. Jesus kann auch dich heilen. Erschütterte, hört her, hier kommt der Sieger. Wir sehen Jesus als den Herrn über alle Naturgewalten. Die Jünger im Boot, die haben ja schon längst aufgegeben und gesagt, komm, wo ist das Rettungsboot? Wo können wir aussteigen, ohne dass wir unbeschadet doch noch irgendwo an Land kommen? Und dann steht Jesus auf und stillt diesen Sturm mit einem Wort, schweig! Und die Naturgewalten sind diesem Herrn untertan. Auch deine Stürme kann er stillen. Hungernde, hört her, hier kommt der Sieger. Wir sehen Jesus als denjenigen, der Herr ist über die Bedürfnisebene. Da sitzen 4000 Leute, nur die Männer wohlgemerkt gezählt. Da sitzen 5000 Leute, haben Jesus zugehört. Und dann auf einmal sagen die Jünger, Mensch, es wird Abend, willst du nicht wegschicken? Nein, sagt Jesus. Ohne logistische Tricks und irgendwelche Supermarktketten sättigt er diese Tausende. Jesus kann auch deinen Mangel abhelfen. Und Sterbende, hört her, hier kommt der Sieger. Wir sehen Jesus als den Herrn über diese furchtbare Todesebene. Ein Mädchen, gerade gestorben, Jesus wird noch aufgehalten. Und sie muss leben. Ein Wort reicht. Da ist Jesus in einen Ort hineingegangen, Da tragen sie einen Jüngling auf der Bahre raus, schon in der, im Kasten drin. Und dieser Jüngling muss auf das Wort Jesu leben. Da ist Lazarus schon 4 Tage im Grab. Die Martha und Maria sagen Jesus, nein, der stinkt schon, kannst nicht aufmachen. Jesus sagt, mach das Loch auf. Und dieser Lazarus kommt heraus. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Doch jetzt ist das ein bisschen merkwürdig. Wenn wir den Fernseher einschalten, dann hören wir von Zugunglücken, Grubenunglücken, Überschwemmungen, Katastrophen. Ja, und wir fragen uns, wer ist denn jetzt eigentlich hier? Der Herr, wer hat denn die Macht über die Natur? Die spielt doch mit uns rum. Dann lesen wir die Zeitung und sehen Atombombengefahr und dies und jenes, kriegerische Auseinandersetzungen, blutige Kämpfe. Und wir fragen uns, wer hat denn die Macht in der Welt? Und wenn ich dann in den Spiegel schaue und die Runzeln sehe und die Krankheitssymptome, dann frage ich mich ja, wer hat denn die Macht in meinem Leben? Luther hat sich viele Gedanken gemacht über diese Allmachtsfrage Gottes. Er hat gesagt, Gott liebt es, seine Macht e contrario, im Gegenteil dessen, was man erlebt, zu zeigen. Das ist ein tiefsinniger Gedanke. Er sagt, Gott will den Glauben und der Glaube, der muss sich in das Nicht-Sichtbare hineinglauben. Sonst ist es kein Glaube. Also die Macht Gottes erfahren wir im Verborgenen. Er kann es sich erlauben, auf seine sichtbare Macht zu verzichten und kommt trotzdem noch ans Ziel. Und gerade in seiner Ohnmacht, in seiner scheinbaren Ohnmacht, will er erglaubt werden und kommt zum Ziel. Jesus präsentiert sich immer als der Machthaber, als der Mächtige. In einem Lied heißt es, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Jesus ist vom Tod auferstanden. Jetzt sitzt er zur Rechten des Vaters im Himmel. Und wenn er wiederkommt, dann wird sichtbar die Machtfrage gelöst sein. Jetzt schau doch wieder auf zu dem, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Mancher ist ja gekettet an furchtbare Sünden, Alkohol, Drogen, Zigaretten, Nikotin, was weiß ich. Jesus kann diese Ketten durchschneiden. Mir ist gegeben alle Gewalt. Und er sagt es denen, die in der Ehe Not haben, die vielleicht geplagt sind von Süchten, die man hier gar nicht nennen darf. Und er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er sagt es denen, die vor dieser Todesmacht schreckliche Angst haben. Was kommt? Er sagt es, mir ist gegeben alle Gewalt. Die Todeswand hat seit Ostern ein Riesenloch. Deshalb, ein kleines Beispiel noch. Der Kaiser Julius, 361 bis 363, römischer Kaiser, einer der letzten, war ein Apostat, so hat man ihn genannt, ein Abtrünniger. Das Römische Reich war ja christianisiert durch Konstantin. Und dieser Julian, der sagte, ich will Schluss machen mit diesem ganzen Zirkus des Christentums. Wir wollen wieder zurück zu dem, was die Römer ausmacht. Die Christen wurden ausgesperrt aus allen Sachen und so weiter. Christliche, also Kinder aus Christenhäusern durften nicht mehr in die Schule und. Aber er hat nur 3 Jahre Zeit gehabt zu wüten. Im Krieg gegen die Perser wurde er tödlich verwundet und sein letzter Satz war noch, so hast du doch gesiegt, Galiläa. Er hat es einsehen müssen. Jesus ist Sieger. Und damit wird die Machtfrage geklärt. Mein zweiter Punkt, Der Name Jesus ist ein Programm zur Lösung der Schuldfrage. In der Ankündigung bei Josef heißt es ja, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Der Name Jesus heißt ja einfach übersetzt, der Herr ist Rettung, unsere Rettung. Jesus, von dem Johannes ja sagt, na, ich bin da gar nicht wert, ihm die Schuhe ihm aufzumachen. Dieser Jesus kam auf unsere Lebensebene. Nicht nur einen halben Mond, sondern 30 Jahre ist er in unsere Mokassins hineingeschlüpft. Und der weiß auch, wo bei dir der Schuh letztendlich klemmt. Und Bedrückte, die denken jetzt an die Leidensebene. Sie sehen Jesus in Gethsemane, dort, wie er zittert und zagt, Blut schwitzt und seinen Jüngern sagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Ist ja unmöglich. Und dann ging er ein paar Schritte weg und legt sich auf den Boden und sagt, Vater, nicht mein, dein Wille geschehe. Jesus musste in Gethsemane weit runter. Und Verzweifelte denken jetzt an die Kreuzesebene. Sie sehen Jesus dort am Kreuz, gnadenlos, hilflos. Dort müsste ich hängen. Und um meiner Sünde verschmachtet er dort. Jesaja sagt, die Sünde liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Jesus musste am Todesbaum noch weiter runter. Und Verlassene denken an die Sterbensebene. Sie sehen auf Jesus, dort auf Golgatha, rohe Hände haben ihn dort ans Holz hingehauen und richten diesen Mann so zu, dass er in keinen Schuh mehr reinpasst. Und dann hängt er zwischen Himmel und Erde. Ein Schrei zerreißt die Finsternis. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus musste noch tiefer runter. Und Traurige denken jetzt noch an die Grabesebene. Jesus liegt ja im Grab, eingewickelt in Tücher, weiße Tücher. Hat dort die letzte Ruhe und die Nacht senkt sich über diesem Garten, dieses Josef von Arimathea. Jetzt muss Jesus im Grab ganz tief und noch tiefer hinunter. Aber wir sind noch nicht am Ende. Die Bibel sagt, Christen sehen noch auf eine ganz andere Ebene. Christen denken an die Höllenebene, die unter allen diesen Ebenen sich höllisch auftut. Und der diese finsteren Räume durchschritten hat, der in das Reich des Todes letztendlich hineingetreten ist, der den Fürst dieser Welt, den Teufel, besiegt hat, der ist der Retter ohne Gleichen. Gekreuzigt, gestorben, begraben, niedergefahren in das Reich des Todes. Wir haben es vorhin bekannt. Diese tiefen Dimensionen beantwortet die Schuldfrage. Viele von uns sind ja in Sorgen gebunden. Mir geht es oft auch so. Mich überschüttet es dann so. Und ich sage, Herr, hilf mir raus. Manche sind an Depressionen gefesselt und wissen gar nicht, wie der Licht in diese Dunkelheit hineinkommen kann. Depressionen sind schlimm, aber nicht das Schlimmste. Manche sind in Verzweiflungen gekettet. Aber das ist schlimm, aber nicht das Schlimmste. Weißt du, was das Schlimmste ist? Eingeschlossen in die Sünde. Das ist das Furchtbarste. Und damit von Gott getrennt. Das ist das Allerschlimmste, was es geben kann. Separari ad Deo. Von Gott getrennt sein. Das ist die Hölle. Wer macht mich frei? Wer macht auf? Wer holt mich heraus? Wer gibt mir die Freiheit wieder? Wer denn? Gott sei Dank steht Gott zu seinen Verheißungen. Seit Jesus dem Tod die Macht genommen hat, heißt es, ich will doch deiner gedenken. Du, der du in der letzten Reihe vielleicht sitzt du mitten in der Kirche, ich will deiner nicht vergessen, sagt er. Ich habe dich in meine beiden Hände eingezeichnet. Das ist Trost von der Ewigkeit. Und dieser Gott hat seinem Sohn einen Schlüssel gegeben. Dieser Schlüssel hat die Form eines Kreuzes. Und er kann alles. Er kann aber auch alles aufschließen, was uns unmöglich ist. Nun gibt es keine Tiefe mehr, in der wir sitzen müssten. Jesus schließt auf. Es gibt keinen Abgrund der Hölle mehr. Jesus schließt auf. Jesus überwindet alles. Jesus macht frei. Jesus ist kommen, nun springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Ludwig Hofacker hat gesagt, Jesus, großer Name, anbetungswürdiger Name. Jesus, ein Büchlein geschrieben, Andachtsbüchlein, ein Schrei für Jesus. Jesus heißt unser Gott und Heiland. Lasst uns darauf achten, Jesus hat diese Schuldfrage gelöst. Alle Religionen kämpfen mit der Sünde, kämpfen mit der Frage, wohin mit meiner Schuld? Ein drittes noch, es nutzt mir alles nichts, wenn ich um die Machtfrage Jesu weiß. Es nützt mir alles nichts, wenn ich weiß, ja, dort am Kreuz sollte eigentlich jemand, hängt da jemand, der es mit meiner Schuld aufgenommen hat. Der Name Jesus ist das Programm zur Lösung der Eigentumsfrage. Wilhelm Busch ist ja so köstlich mit seinen kleinen Geschichten, erzählt mal. Sitzt ein Mann, älterer Mann in der Eisenbahn, nebendran sitzt ein Jüngling, der liest gerade ein Buch und da der junge Mann einfach so ein bisschen, mutig, will ich nicht gerade sagen, aber einfach ein bisschen aufgeblasen ist, sagt er, ach, wissen Sie, kennen Sie den Schriftsteller hier? Zeigt ihm das Buch. Der Alte guckt und sagt, nein, kenne ich nicht. Ach ja, denkt der Junge, vielleicht kennen Sie dann aus der Filmbranche den und den und den. Ja, nie gehört. Vielleicht kennen Sie dann, Theater, jetzt weiß ich, Sie sind ein Theaterfan. Kennen Sie aus dem Theater den oder den? Nein, kenne ich auch nicht. Ja, der junge Mann ist ein bisschen durcheinander. Ja, wen kennen Sie denn überhaupt? Darauf antwortet der Alte mit Nachdruck, ich kenne den, den zu kennen ewiges Leben und Seligkeit ist, meinen Heiland Jesus Christus. Und es wird eine Zeit kommen, wo alle Ihre Größen, die Sie mir genannt haben, Ihnen nichts helfen können, wo Sie froh wären, wenn Sie Jesus kennen würden. Ja, Jesus, der die allerfernsten Höhen und die allertiefsten Tiefen durchschritten hat, der wohnt doch nicht auf dem Mont Blanc oder Mont Everest, der wohnt doch in allernächster Nähe bei dir. Nicht um die Ecke rum, auch nicht über die Straße weg. Du brauchst auch nicht in die Stadt reinrennen. Er ist in Hör- und in Rufweite, höchstpersönlich kannst du Kontakt machen. Er ist hilfsbereit. Wenn er Zeit hat oder wenn ihn die Lust ankommt oder wenn er mal gerade sagt, ja, nur im Moment geht mir's gerade gut, Sprechstunde, 2 Stunden später. Nein, sondern ich kann doch Jesus jeden Moment mit in mein Leben hineinnehmen. Und das Größte, das Allergrößte ist doch dort, wo jemand sagt, ich will ein ganz neues Leben anfangen. Die alten Lasten meines Lebens will ich dort am Kreuz hinlegen. Und der erfahren kann, dass Jesus ganz neues Leben schenkt. Sein Name ist Programm. Gott will in deinem Leben, dass Jesus der Herr ist. Und das ist die große Frage, die heute auch für uns wichtig ist. Sitzt Jesus bei dir am Lenkrad deines Lebens? Wenn ja, wunderbar. Wenn nein, lass diesen Tag nicht rumgehen, dass du Jesus ans Steuer deines Lebens ranlässt. Und jetzt gibt es vielleicht jemanden, der sagt, ja, ich bin ja schon mit Jesus unterwegs. Freuen wir uns alle. Und da habe ich von Hans-Peter Reuer, er ist 2013 in den Alpen abgestürzt, war Leiter der Fackelträger von Österreich. Er hat einen Vortrag gehalten und da sind 4 Fragen, die Gott ihm gestellt hat. Ich versuche es ein wenig zu raffen, aber trotzdem die 4 Fragen, die wir uns selber auch stellen sollten. Und sie gehen unter die Haut. Wie ich das erste Mal gehört habe, jetzt an Weihnachten, hat es einer meiner Söhne vorgeführt und sagt, Papa, hör mal. Dann sagte ich, aua, wow, das geht mir unter die Haut. Er schreibt da, ich versuche jedes Jahr 1 oder 2 Tage Stille mit dem Herrn zu haben. Ich gehe in die Berge irgendwo hin, nehme die Bibel mit, lese, spreche mit Jesus, ich wandere. Und auf einmal sagt er, vor einigen Jahren war das in ganz besonderer Weise, da sprach Jesus zu ihm, nicht irgendwie eine Stimme, ich denke, da braucht man nicht dran denken. Aber die Gedanken, die sich um das Wort kreisen, die werden von Jesus auch dann bedient. Und es waren vier Fragen, die Jesus ihm gestellt hat. Die erste Frage, Hans-Peter, ich weiß, du wohnst hier, aber ich hätte dich gerne nächstes Jahr in England oder in Indien oder auf dem Nordpol oder Südpol. Egal wo, auf jeden Fall, ich möchte dich den Rest deines Lebens dafür gebrauchen. Wärst du bereit? Er sagt, es ist mir schwer gefallen, aber ich kam zu dem Punkt, wo ich sagte, ja, Herr, wenn das der einzige Weg ist, wo du mich richtig gebrauchen kannst, dann lass mich nach Indien fahren. Und dann hat er gesagt, oh, okay, Hans-Peter, ich habe noch eine Frage. Weißt du, du liebst ja Frau und deine Kinder, alles, aber ich möchte dich morgen als Alleinstehenden in die Welt hinausschicken und gebrauchen. Wärst du da bereit dazu? Er sagt, wie er sich das vorgestellt hat, morgens früh in die Küche, keiner da und so weiter. Aber er kam zu dem Punkt, wo er dann gesagt hat, ja Herr, wenn du mich als Alleinstehenden gebrauchen möchtest, dann nimm mir heute Abend Frau und Kinder. Und dann hat er mir noch eine dritte Frage gestellt. Er sagt, Hans-Peter, ich weiß, du liebst Sport, Bewegung, das ist für dich so richtig das, was Leben ausmacht, aber ich möchte dich ab morgen im Rollstuhl gebrauchen. Wärst du bereit dazu? Es kommt eine lange Pause und er schluckt kräftig und sagt, ja, wenn ich morgen für dich im Rollstuhl Zeugnis geben müsste, dann bin ich bereit. Und dann kam die vierte Frage, die schlimmste eigentlich, die letzte Frage, Hans-Peter, würde dir was ausmachen, wenn ich mich selbst, den Herrn Jesus, aus deinem Leben herausnehme? Und er schreibt, ich vergesse, dass mein ganzes Leben nie, wie es wie ein körperlicher Schmerz war, der fast das Herz zerrissen hätte. Ich habe gesagt, Herr, alles, nur das nicht. Und dann hat er dieses Versprechen für sich ganz neu erfahren. Ich will dich nie verlassen noch versäumen. Jesus hat meine Schuldfrage, meine Machtfrage und die Eigentumsfrage geklärt. Bist du dir dessen bewusst? Heute, morgen, alle Zeit. Amen.